Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gerade kamen Petrus und Johannes zurück vom Verhör durch den Hohen Rat, wo sie Jesus verkündigen konnten und dennoch zuletzt freigelassen werden mussten. Daraufhin jubelt die Urgemeinde, betet und preist Gott. Und alle werden erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist lehrt sie Einmütigkeit, so dass sie ein Herz und eine Seele waren. Er lehrt sie weiter, dass sie das Evangelium mit Kraft verkündigten. Und der Heilige Geist lehrt die Christen einen neuen Umgang mit dem Besitz. Doch hört selbst den Predigttext für heute aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 31 bis 37. Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Eine Vorbemerkung: Wir hören hier von einem Leviten namens Josef, der eine große Spende gab. Mit seinem Beinamen Barnabas kommt er später als Begleiter und Mitarbeiter des Paulus öfter vor. Ich möchte nun einige Aussagen des Bibeltextes so zusammenfassen. Von der Urgemeinde lernen heißt lernen lernen. Der Heilige Geist lehrt die Christen erstens Einmütigkeit, zweitens kraftvolle Verkündigung und drittens einen neuen Umgang mit dem Besitz. Den dritten Aspekt werde ich am stärksten beleuchten. Zuerst also, der Heilige Geist lehrt die Christen Einmütigkeit. Das ist etwas anderes als Einheitlichkeit oder gar Gleichmacherei. Nein, alle Christen haben denselben Mut, dieselbe Liebe, nämlich vom Heiligen Geist. Nur deswegen können in der Gemeinde ganz unterschiedliche Charaktere zusammenleben. Wir Christen definieren uns eben nicht über Freundschaft untereinander, sondern über die Freundschaft, ja die Liebschaft und den Gehorsam gegenüber dem gemeinsamen Herrn, dem Heiligen Geist. Im Kirchenvorstand haben wir gelernt, dass Einmütigkeit auch nicht Einstimmigkeit bedeuten muss. Nein, es heißt, dass wir über unseren Entscheidungen gemeinsam Gott loben können. Das führt uns zum zweiten Gedanken der Predigt: Der Heilige Geist lehrt uns kraftvolle Verkündigung. Die Kraft kommt nicht von uns, sondern von Gott. Wenn wir anderen Menschen von Jesus Christus erzählen oder wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden und vielleicht sogar an die Enge getrieben werden, dann kommt es nicht auf unseren Verstand und unsere Schlauheit an, sondern darauf, dass wir den Heiligen Geist haben. Jesus sagt ja: Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeiten, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das habe ich von einigen Eltern gehört, die zu DDR-Zeiten in ihrem Betrieb auf die Konfirmation ihrer Kinder hin angesprochen wurden. Sie hatten keinen Hochschulabschluss wie der Parteisekretär, aber sie konnten Rede und Antwort stehen. Der Heilige Geist gab es ihnen ein. So ist es auch bei jedem Gespräch wichtig, dass wir über den christlichen Glauben mit anderen Menschen führen wollen, dass wir Gott, den Heiligen Geist, bitten, uns zu führen und die richtigen Worte zu geben. Beim Zeugnis von Jesus ist das Gebet vorher besonders wichtig, denn er, der Heilige Geist, verändert die Herzen, nicht wir. Und wenn der Heilige Geist die Herzen von Menschen verändert, dann ändert sich auch der Umgang dieser Menschen mit ihrem Besitz. Das ist der dritte Aspekt der Predigt. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das wird Gütergemeinschaft genannt. Die christlichen Gemeinden in Leipzig haben sie alle nicht, soweit ich weiß. Wie kann man das dann verstehen? Ich nenne einige Gedanken. Erster Gedanke, die Urgemeinde ist eine untypische Gemeinde gewesen. Sie setzte sich zusammen aus Anhängern von Jesus aus Galiläa, die in Jerusalem weder Arbeit noch Wohnung noch Verwandte hatten. Da war es mit Geld und Essen schwierig. Dasselbe trifft auch auf die ca. 3000 Gemeindeglieder zu, die zu Pfingsten getauft worden waren. Die Urgemeinde ist also keine Ortsgemeinde, sondern eine Gemeinde sui generis, eine einmalige Gemeinde. Sie bestand übrigens auch nur bis zum Jahr 70, als die Römer Jerusalem zerstörten und den Juden Jerusalem-Verbot erteilten. Also so ungefähr 40 Jahre lang gab es diese Gemeinde nur. Vielleicht hat die Urgemeinde eine nicht ganz unähnliche Funktion für die Kirche wie die Trägerrakete für eine Weltraumkapsel. Wenn die Trägerrakete die Kapsel in ausreichende Höhe transportiert hat, brennt sie aus und wird abgekoppelt. Sie hat ihren Dienst getan. So hat die Urgemeinde ihren Dienst getan und die Ausbreitung des Evangeliums in alle Welt veranlasst und begonnen. Und die unterscheidet sich in ihrer Form von den aus ihr hervorgegangenen Ortsgemeinden wie die Trägerrakete von der Raumkapsel. Zweiter Gedanke. Die Ausleger nennen für die Gütergemeinschaft der Urgemeinde vier mögliche Einflüsse. Erster möglicher Einfluss, Worte Jesu wie zu dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Zweiter möglicher Einfluss sei die Armenfrömmigkeit im Alten Testament. Besonders die Propheten wurden nicht müde, im Auftrag Gottes die Fürsorge für die Armen zu fordern. Und es entsprach dem Glaubensbekenntnis Israels, dem Schema Israel. Da heißt es ja unter anderem, du sollst Gott lieben mit all deiner Kraft. Und mit der Kraft ist auch das Vermögen gemeint, mein Besitz. Mit meinem gesamten Besitz soll ich Gott lieben. Dritter möglicher Einfluss ist die Naherwartung. Weil Jesus nach der Vorstellung vieler damals noch zu ihren Lebzeiten sichtbar zum jüngsten Gericht wiederkehren würde, konnten sie ihren bisherigen Lebenswandel einfach verlassen. Und viertens wurden den ersten Christen in Jerusalem durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet für die Not ihrer Mitgeschwister. Sie waren ja ein Herz und eine Seele. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit, sagt Paulus im 1. Korinther 12. Nun fahre ich fort mit den Gedanken zur Gütergemeinschaft. Dritter Gedanke. Wir hören in unserem Predigtext eine Beschreibung der Urgemeinde. Keine Aufforderung oder Ermahnung, es genauso zu machen. Denn es gibt tatsächlich einige Verhaltensweisen der Urgemeinde, die sonst keine Gemeinde an den Tag legte. Man geht davon aus, dass sehr viele in der Urgemeinde ehelos lebten. Das war sonst fast nirgendwo in den Gemeinden der Fall. Und auch die Gütergemeinschaft gab es nur in Jerusalem. Dass das kein tragfähiges Modell für die Urgemeinde und erst recht kein Vorbild für die anderen Gemeinden war, zeigt sich schon daran, dass Paulus schon für sie sammeln musste bei den anderen Gemeinden. Die Jerusalemer Gütergemeinschaft hatte also nicht einmal damals ausgereicht, um den eigenen Bedarf zu decken. Wenn aber die anderen Gemeinden genauso gelebt hätten wie die in Jerusalem, dann hätten sie nicht nur nichts zum Spenden für die Urgemeinde gehabt, sondern dann wären sie selbst auf Spenden angewiesen gewesen. Da hätten sich die Urgemeinde und die anderen Gemeinden gegenseitig in die leeren Taschen greifen können. Vierter Gedanke. Auch in der Urgemeinde selbst war das Modell der Gütergemeinschaft nicht ohne Konflikte. Ein Pfarrer sagte einmal über die Apostelgeschichte, bis Kapitel 4 geht alles gut. Unser Predigtext bildet den Abschluss von Kapitel 4. In Kapitel 5 hören wir dann, dass das Ehepaar Hananias und Sapphira ebenso einen Acker verkaufen wie Barnabas in unserem Predigtext, aber einen Teil vom Erlös zurückhalten für sich persönlich. Dem Petrus sagen sie jedoch, sie hätten ihm den gesamten Erlös gebracht. Zur Strafe sterben beide. Sie haben den Heiligen Geist versucht und belogen, sagt Petrus. Dann kommt die nächste Krise in Kapitel 6. Die griechisch sprechenden Witwen werden bei der Armenversorgung vernachlässigt, also nicht genauso gut behandelt wie die hebräisch sprechenden Witwen. Das Problem wird dadurch gelöst, dass die Apostel mit der Gemeinde Diakone berufen, die diesen Dienst exakt leisten, Männer voll Heiligen Geistes. Daran erkennen wir, dass die Urgemeinde vom Heiligen Geist lernte, Fehler zu erkennen und abzustellen. Ja, es ist eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, dass wir Christen Fehler bereuen und für sie um Vergebung bitten können und dass wir sie einsehen und abstellen und unser Verhalten ändern können. Fünfter Gedanke. Genau diese Freiheit durch den Heiligen Geist dokumentiert sich in der Kirchengeschichte. Die Gütergemeinschaft wurde nicht beibehalten oder von den anderen Gemeinden übernommen. Wohl aber wurden andere Verhaltensweisen der Urgemeinde ganz exakt beibehalten, zum Beispiel Apostelgeschichte 2,42, was bis heute als Kennzeichen jeder christlichen Gemeinde gilt. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Apostel selbst haben diese Verhaltensweise in den neu gegründeten Gemeinden eingeführt und zugleich die Gütergemeinschaft nicht eingeführt. Das ist eine Bedeutung davon, dass wir eine apostolische Kirche sind. Im Epheserbrief heißt es ja, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und das bewahrt uns vor biblizistischen Kurzschlüssen wie in manchen Sekten, die den Lernprozess der Kirche durch die Jahrhunderte ignorieren und zum Beispiel die Gütergemeinschaft wieder einführen wollten. Das endete immer in Schmerz und Sünde. Denken an das Täuferreich zu Münster, von dem ich schon berichtete. Weil wir die apostolische Kirche sind, haben wir keine Gütergemeinschaft mehr. Was hat der Predigtext uns dann zu sagen? Ich nenne drei Aussagen. Erste Aussage: Weil wir eine apostolische Kirche sind, gibt es seit dem 6. Jahrhundert wieder eine Möglichkeit, Gütergemeinschaft zu praktizieren, und zwar in den Klöstern. Allerdings bestehen da auch Unterschiede zur Urgemeinde. Denn im Kloster ist die Gütergemeinschaft verpflichtend. Und sie ist, nicht ohne verständlichen Bezug, auch mit der Ehelosigkeit und dem Gehorsam gekoppelt, was in der Urgemeinde alles nicht der Fall war. Wer also stark angerührt ist von der Gütergemeinschaft der ersten Christen, der kann sie, wenn er noch nicht verheiratet ist, im Kloster praktizieren. Aber es ist eben nicht mehr so, dass jeder, der Christ sein will, die Gütergemeinschaft praktizieren muss oder sollte. Zweite Aussage: Unser Bibeltext kann uns warnen vor dem Kommunismus und anderen Ideologien. Ich erwähne das, weil unsere Bibelstelle als Liebeskommunismus bezeichnet wurde und beim Thema Kommunismus immer einmal erwähnt wird. Die Unterschiede zwischen der Urgemeinde und dem Kommunismus sind jedoch riesig. Gütergemeinschaft war in der Urgemeinde freiwillig, im Kommunismus ist sie Zwang. Das Motiv und die Grundlage der Gütergemeinschaft war Gott, der Heilige Geist. Im Kommunismus ist es der Mensch. Da haben wir wieder die Selbstvergottung, ja? Durch den Zwang stellen sich diese Ideologen sogar höher, als Gott sich stellt. Denn der fordert freiwillige Gaben und zwingt die Menschen nicht, wie es im Kommunismus geschieht. Gütergemeinschaft bedeutet in der Urgemeinde nicht auch Gemeinschaft an den Produktionsmitteln, wie im Kommunismus. Und Gütergemeinschaft war auch nicht das oberste Prinzip der Urgemeinde, wie die klassenlose Gesellschaft das oberste Prinzip und Ziel im Kommunismus ist. Gerne wiederhole ich die Schatzfrage, was der Unterschied zwischen Kommunismus und Christentum ist. Der Christ spendet seinen Euro, der Kommunist spendet deinen Euro. Es ist klar, dass Kommunismus und christlicher Glaube nicht zusammenpassen, auch wenn sie sich an wenigen Stellen ähnlich zu sein scheinen. Und das gilt für alle Ideologien. Denn kein Gedanke, kein ausgedachtes Gesellschaftssystem und letztlich immer einzelne Menschen haben das Recht, sich an Gottes Stelle zu setzen. Bezeichnenderweise waren die Vorreiter des Kommunismus fast alle wohlhabend und sie ließen andere, meist Arme, für den angeblich guten Zweck sterben. Da haben wir dann das Gegenteil der Armenfürsorge, der Urgemeinde und der Kirche bis heute. Dritte Aussage: Der Heilige Geist lehrt uns einen neuen Umgang mit unserem Besitz. Es gibt ja nicht nur zwei Möglichkeiten, entweder Gütergemeinschaft oder Raffgier. Nein, es gibt ein weites Feld der Möglichkeiten. In der Urgemeinde begann der Heilige Geist, die Gemeinde einen neuen Umgang mit ihrem Besitz zu lehren. Ich würde es so sagen: Zuerst hat der Heilige Geist die Christen im Verhältnis zu ihrem Besitz auf Null gesetzt. Er entkoppelte sie davon, nach dem Motto aus Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. In unserem Predigttext steht ja, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Und nun Vorsicht vor einer zu schnellen Folgerung. Dann denken die ersten Christen, dass alles allen gehörte. Nein, es gehört Gott. Und so setzt ja auch unser Bibeltext eben nicht vor, sie sagten, dass es allen gehörte. Nein, es geht so weiter, es war ihnen alles gemeinsam. Das ist etwas anders als es gehörte alles allen. Zuerst lehrt der Heilige Geist die Christen also, dass sie und ihr Besitz Gott gehören. Wenn man das erst einmal verinnerlicht hat, und das braucht Zeit, dann hat das Folgen für den Umgang mit mit Gottes Besitz. Erste Folge: Da wird einem das Spenden zur natürlichsten Angelegenheit. Oft bete ich ja beim Dankopfergebet in dem Sinne, Gott, alles, was wir sind und haben, haben wir von dir. Zweite Folge: Ich erachte Geld nicht als eine wertvollere Spende als Zeit. Dritte Folge: Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht so viel spenden kann wie andere in der Gemeinde. Und ich lasse mich vom Heiligen Geist davor bewahren, mich mit anderen Christen zu vergleichen. Vierte Folge: Ich gebe gern. Freiwilligkeit ist die Voraussetzung dafür. Fünfte Folge: Ich gebe tatsächlich und nehme nicht eigentlich. Wie viele scheinbar wohltätige Handlungen sind Werbung für eine Firma? Selbst in Kirchgebäuden lassen manche Spender ihren Namen auf das gespendete Glasfenster oder den Abendmahlskelch prägen oder schreiben oder sogar oben auf die Mensa, auf den Tisch des Altars. Sechste Folge: Ich gebe nicht an mit meiner Spende. Jesus sagt: Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Siebente Folge: Wenn ich Geld oder Besitz verliere, dann verliere ich nicht meine Seele oder mein Leben oder den Sinn meines Lebens, denn Glück gehabt, es war ja gar nicht mein Geld, Gott hat sozusagen den Schaden, weil es ja sein Geld ist, das verloren ist. Schließlich achte Folge: Ich darf Gott in kindlichem Vertrauen auch um Geld oder materielle Dinge bitten. Und ich darf wissen, dass mir Gott alles das gibt, was er für mich für gut und nötig hält. Liebe Gemeinde, von der Urgemeinde lernen heißt lernen lernen. Die Urgemeinde ging beim Heiligen Geist in die Schule. Sie transportierte ihr Modell der Gütergemeinschaft nicht als Auflage in die von ihr gegründeten Gemeinden, sondern sie transportierte nur das, was sich bewährte, wie eben das Bibellesen, das Abendmahl, das Gebet und die Gemeinschaft. Eben alles, was wir heute noch haben und tun als Gemeinde. Lasst uns fleißige Schüler des Heiligen Geistes werden und bleiben, damit wir mit der apostolischen Freiheit in unserer Welt leben als Christen, zu kraftvoller Verkündigung fähig werden und untereinander ein Herz und eine Seele werden und bleiben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.